Ja, also es gibt anthropologische Untersuchungen. Man muss dazu sagen, dass das oft auch falsch eingeschätzt wird. Also ne, tatsächlich die Schamanin selber ist ja vorher als Mann interpretiert worden. Da ist schon relativ früh danach gesagt worden, naja, das Skelett muss eigentlich weiblich sein. Das sind so diese typischen Sachen, dass man sagt, oh, das Becken hat die eine oder andere Form und deswegen ist das eben Mann oder Frau. Bei ihr hat das sehr gut geklappt. Ansonsten ist es so, dass man diese Skelettbestimmungen durchführt, aber die genetischen Bestimmungen sind da genauer. Also die Genetik hat uns auch nochmal bestätigt, dass es ein, ne, ein weibliches Individuum war. Aber generell kann man leider nicht an jedem Skelett Genetik durchführen, deswegen wird meistens auf die Anthropologie zurückgegriffen.
Und gab es einen Anlass, warum da nochmal intensiver nachgeforscht worden ist bei dem Grab und bei der Schamanin?
Also der Anlass zu der Nachgrabung, der war eben gegeben durch die Landesgartenschau. Sie war davor ja schon Bestandteil der Dauerausstellung bei uns, und eben davor war schon klar, dass sie das reichste Grab des Mesolithikums in Mitteleuropa ist. Deswegen für uns natürlich wahnsinnig spannend. Und mit den Neuinformationen, die man durch die Nachgrabung gekriegt hat, also auch die neuen Befunde, die dabei zutage gekommen sind, das war sozusagen der Anstoß dafür, dass das dann in einem sehr internationalen Team sehr, sehr umfangreich erforscht wurde, also bis ins kleinste Detail hinein. Und diese Nachforschungen, die eben seit 2019 stattfinden, die waren dann wiederum der Anstoß für die Sonderausstellung, mit der diese Neuinformationen eben präsentiert werden sollten.
Und kann man dann all die Funde bei der Sonderausstellung begutachten?
Ja, also man sieht das Inventar der Schamanen bei uns. Sie ist der zentrale Punkt in der Sonderausstellung. Also schon, wenn man hereinkommt, kann man auch direkt in ihren Raum reinschauen. Das Inventar ist dort fast vollständig. Es sind ein paar Steinklingen sind nicht drin, von denen wir eben sehr, sehr viele haben, aber es ist so vollständig, dass es eben das Inventar komplett repräsentiert. Und die Auslage, so wie sie da zu sehen ist, die gab es natürlich schon in der Dauerausstellung. Also die Art der Präsentation ist so, wie sie in der Dauerausstellung war, in der großen Vitrine, in der sie ausgelegt ist. Aber das Inventar ist eben geupdatet worden und enthält jetzt auch die Neufunde, die gemacht wurden, und die neue Zusammensetzung.
Okay, dann lass uns jetzt gemeinsam einen Blick auf die Schamanen werfen. Was kann man sich unter einer Schamanin in der Steinzeit vorstellen? Die genauere Epoche kannst du gern noch ergänzen.
Also die Epoche, das Mesolithikum oder die Mittelsteinzeit. Ja, genau, Mittelsteinzeit. Also
Mittelsteinzeit,
die Zeit zwischen der Altsteinzeit, wo wir in der Kaltzeit sind mit den Jägern und Sammlern, die eben Mammuts jagen und die Höhlenmalereien machen, und der Jungsteinzeit, wo die ersten Bauern hier ankommen und eben Ackerbau betreiben. Das dazwischen ist die Mittelsteinzeit, so eine Zeit, die früher einfach so ein bisschen als Übergangszeit verlacht wurde und von der wir jetzt eben wissen, dass es eine sehr, sehr reiche und auch sehr interessante Zeit war und eine Zeit von viel Veränderung und viel Umschwung. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum man einen Schamanen gebraucht hat. Ja, ein Schamane ist ein Spezialist, so kann man das sagen, in einer animistischen Lebenswelt. Also Animismus bedeutet, alles in der Welt hat eine Seele oder einen Geist. Also nicht nur die Menschen sind beseelt, sondern auch die Tiere und die Bäume und die Steine. Und diese Seelen sind alle gleichwertig. Das heißt, die können miteinander interagieren, die können Körper tauschen, die können verschmelzen. Und innerhalb dieser animistischen Welt gibt es Schamanen, und das sind Spezialisten. Und deren Aufgabe ist es, mit den Geistern zu interagieren. Also die rufen die Geister an. Die sprechen mit denen, die fragen die Dinge, die vertreiben Geister, wenn die Krankheiten hervorrufen. Das ist also der Schamane, das ist also ein Alltagshelfer für die Gemeinschaft, der häufig auch Dinge kann, wie eben heilen oder medizinisches Arbeiten, solche Dinge. Und das ist wahrscheinlich auch ihre Aufgabe gewesen. Also wir wissen, dass sie medizinisches Wissen hatte, weil sie selbst Spuren von Entzündungen hat, selbst Krankheitsbilder hat, die sie behandelt hat, also die sie unter Kontrolle hatte. Und zugleich hat sie wahrscheinlich Aufgaben durchgeführt wie Farbauftrag. Also sie hat in ihrem Grab, in ihrem Inventar einen Spatel und eine Rötelknolle, die dazu gedient haben, eben Farbpigmente abzureiben, und das könnte dann zur Körperbemalung gedient haben, zum Beispiel.
Und war es üblich zu der Zeit, dass auch Frauen Schamaninnen sein konnten oder waren? Und was hat sie vielleicht auch noch neben dem als so eine persönliche Besonderheit, die sie vielleicht auch qualifiziert hat, Schamanin zu sein?
Also erstmal muss man sagen, dass es im Schamanismus so ist, dass sowohl Männer als auch Frauen Schamanen werden können. Je nachdem natürlich, in welchem Kulturkreis man sich bewegt, aber Schamanismus selbst ist in Sibirien erforscht worden, deswegen beziehen wir uns auch immer auf den sibirischen Schamanismus. Und da können Männer und Frauen Schamanen werden. Dann ist es auch so, dass diese patriarchalen Strukturen, die man aus der Vorgeschichte so im Kopf hat, die großen Fürsten und was auch immer, das kommt alles erst zu einem späteren Zeitpunkt, so eben ab der Jungsteinzeit. Im Mesolithikum und auch davor in der Altsteinzeit man eher noch von einer Gleichstellung der Personen aufgeht, also nicht so, wie man sich es früher vorgestellt hat, die Männer gehen auf die Jagd und die Frauen gehen sammeln, sondern eine Unterteilung nach Fähigkeiten, also die, die jagen gehen, Männer und Frauen, die gehen eben auf die Jagd, und die, die besser im Sammeln sind, Männer und Frauen, die gehen eben sammeln, also dass eine Aufteilung nach Fähigkeiten stattfindet. Dementsprechend ist es erstmal nicht seltsam, dass es eine Frau ist, die hier Schamanin ist. Aber sie hat körperliche Besonderheiten, die sie wahrscheinlich noch dazu befähigt hat. Sie hat zum einen, und das ist eigentlich das Besonderste an ihr, zwei missgeformte oder fehlgeformte Halswirbel. Die obersten beiden Halswirbel sind bei ihr nicht vollständig ausgebildet. Und das hat zur Folge, dass sie, wenn sie den Kopf auf eine bestimmte Art und Weise dreht, die Halsschlagader abgedrückt wird. Was bedeutet, dass der Blutfluss und der Sauerstofffluss ins Gehirn unterdrückt wird. Und das wiederum bewirkte ein Augenflackern, also ein Nystagmus, was im Grunde bedeutet, dass die Augen eben so wild nach oben unten zucken oder von links nach rechts, was natürlich wahnsinnig Eindruck gemacht haben muss. Gleichzeitig ist es so, dass dieses Abdrücken des Bluts und des Sauerstoffs zur Folge haben kann, nicht zwingend, aber kann, dass man Halluzinationen hat, dass man Dinge sieht und Dinge hört, was ihr in dem Fall natürlich auch noch zugute gekommen wäre, also was sie in ihrem Schamanentum vielleicht befähigt hat. Das andere ist, dass sie zwei Zähne hat im Oberkiefer, die auf der Innenseite geöffnet wurden, und zwar bis in die Nervenhöhle hinein. Also die standen offen, die haben sich auch nicht wieder verschlossen. Das kann passiert sein durch einen gewollten Abrieb, also dass sie quasi selber sich die Zähne geöffnet hat, vielleicht durch einen Ritus, also einen Schmerzritus. Es kann aber auch sein, dass das Folgen sind von der Nutzung der Zähne als dritte Hand, so wie man das immer mal wieder beobachten kann, sowohl in der Vorgeschichte als auch in ethnologischen Vergleichen, dass eben die Hand dazu genutzt wird, Holz abzuschaben oder was zu halten oder eben so. Aber diese Zähne beweisen eben, dass sie das medizinische Wissen hatte, weil die sich immer wieder entzündet haben. Also man sieht an ihrem Oberkiefer, an den Knochen sieht man Spuren dieser Entzündung. Die sind aber relativ klein und man weiß eben, dass das behandelt wurde. Das ist mehrmals abgeheilt, das kann man sehen. Sie hat also irgendwie gewusst, irgendwelche Kräuter, die sie da reingefüllt hat oder die sie gekaut hat. Oder wir wissen natürlich nicht genau, wie sie das gemacht hat, aber sie scheint gewusst zu haben, wie sie das zu behandeln hat.
Und wann wurde die Entscheidung getroffen, dass sie Schamanin wird? War das eine eigene Entscheidung oder war das eine familiäre bzw. Entscheidung von der Gesellschaft ausgehend?
Das können wir natürlich nicht genau sagen. In Sibirien, das wir immer als Vergleich ranziehen, einfach, wie gesagt, weil da das Konzept Schamanismus herkommt, da ist es so, dass man die Wahl nicht trifft, sondern dass man zum Schamanentum geboren ist und das meistens feststellt dadurch, dass man eine traumatische Krankheit zum Beispiel durchläuft oder ein traumatisches Erlebnis und dann dadurch lernt, dass man eben zum Schamanentum berufen ist. Zum Beispiel eben, wenn man krank wird, dann wird man nur geheilt, wenn man sich zum Schamanentum bekennt. Natürlich kann das früher anders gewesen sein. Also es kann auch gewesen sein, dass sie von der Gruppe ausgewählt wurde. Aber wir gehen davon aus, dass sie eben gegeben durch diese körperlichen Besonderheiten, die sie hatte, die sie ja auch beeinflusst haben, schon so eine Art, ja, Prädestination da war, dass sie eben als Schamanin herausgestellt hat.
Du hattest zu Anfang noch erwähnt, dass es ein weiteres Skelett im Grab der Schamanin gab, was dort gefunden worden ist. In welcher Beziehung steht dieses Skelett zur Schamanin?
Also das zweite Skelett in dieser Bestattung ist ein Säuglingsskelett von 6 bis 12 Monaten. Von dem sind wir anfangs davon ausgegangen, dass es sich um das Kind der Schamanin handelt, wie das so ist. Wenn man Frau und Kind im Grab findet, dann geht man erstmal davon aus, dass das hier Mutter und Kind sind. Wir konnten das auch erst genauer definieren, als eben 2019 die Nachgrabung gemacht wurden, weil das Säuglingsskelett so ganz dünn und fein ist, dass man das genetisch nicht untersuchen konnte. Aber bei den Nachgrabungen kam das Felsbein zutage. Das Felsbein ist der Teil im Körper, wo der Knochen am dicksten ist. Es sitzt im Schädel, hinterm Ohr so ungefähr. Und da war noch genetisches Material vorhanden. Und dabei hat sich zum einen herausgestellt, der Säugling ist ein Junge. Und zum anderen, es ist nicht das Kind der Schamanin, sondern er ist verwandt mit ihr 4. bis 5. Grades. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die zur gleichen Zeit gelebt haben und es so ein total geometrischer Stammbaum ist, dann wären sie Großcousin und Großcousine. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, im Mesolithikum sind das immer sehr kleine Gruppen, die da umherziehen. Es kann also auch einfach der Indikator dafür sein, dass sie eben aus der gleichen Gruppe stammen, ohne dass sie eben in direkter Abstammung zueinander stehen. So, das heißt, wir wissen, der Säugling ist nicht direkt mit ihr verwandt, sondern wurde ihr eben mitgegeben. Gleichzeitig haben sich durch die Nachgrabung aber herausgestellt, dass noch 2 Individuen in dem Grab vertreten sind, und zwar nochmal 2 Kinder, jeweils nur durch einen Halswirbel. Also sonst haben wir nichts, wir haben jeweils nur einen Halswirbel. Und das sind Kinder, die sind 2 bis 6 Jahre alt, also es sind Knochen, die nicht von dem Säuglingsskelett stammen können, weil eben das Alter unterschiedlich ist. Und auch die konnten wir genetisch untersuchen. Und dabei stellte sich raus, dass der eine Wirbel genetisch 1:1 übereinstimmt mit dem Säugling, also der eineiige Zwillinge ist, der noch ein bisschen länger gelebt hat und dann erst später verstorben ist. Und der zweite Wirbel gehört zu einem Bruder der beiden, der ältere oder jüngere Bruder, das können wir nicht sagen. Also wir haben 3 Brüder, die in diesem Grab vertreten sind, 1 durch ein komplettes Skelett und dann eben 2 durch je einen Wirbel. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir jetzt so ein Abfolgeproblem haben, also dass wir nicht mehr sagen können, oh, der Säugling stirbt zur selben Zeit wie die Schamanin und dann werden die beide eben bestattet, sondern jetzt kristallisiert sich raus, der Säugling ist wahrscheinlich schon eine ganze Weile tot gewesen, bevor diese Bestattung eben stattgefunden hat. Das heißt, so wie wir es jetzt momentan am wahrscheinlichsten sehen, ist es, dass der Säugling als erstes stirbt, er wird von der Gruppe mumifiziert zum Beispiel, also auf natürliche Weise mumifiziert, wahrscheinlich in irgendein Tuch eingewickelt und eben in der Gruppe behalten. Und dann sterben die beiden Kinder, also die beiden älteren Jungen, und werden als vielleicht eine Art Hilfsgeist oder wie auch immer, aus irgendeinem Grund werden die Knochen aufgehoben. Und das alles wird der Schamanin dann mitgegeben, als sie stirbt. Da gibt es noch einen Haufen andere Varianten. Also es könnte natürlich auch sein, dass sie stirbt und dann sterben die Kinder später und das Grab wird nochmal aufgemacht und sie werden da reingelegt. Dafür gibt es aber nicht wirklich Hinweise im Befund. Also das würde man am Befund wahrscheinlich sehen. Deswegen ist das jetzt so die These, die wir am wahrscheinlichsten halten. In dem Fall wären das Verhältnis zwischen Schamanen und Kindern weniger ein direktes Verhältnis, in dem sie direkt interagiert hat mit ihnen, und eher so eine Art, ja, Ahnengeist vielleicht, Ahnenhelfer, oder, ne, also der Hilfsgeist, die ihr quasi mitgegeben wurden, um ihre Aufgabe als spirituelle Helferin durchzuführen.
Zu der Zeit, als die Schamanin starb und beerdigt worden ist, gemeinsam mit den Überresten der Kinder, waren die Menschen damals schon sesshaft?
Bis vor kurzem hat man noch gesagt, naja, das ist die Zeit der Jäger und Sammler. Die ziehen umher, die haben eben ihre Zelte, die sie abbauen und woanders wieder aufbauen. Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren rauskristallisiert, dass es zumindest eine Teilsesshaftigkeit gegeben hat. Also wir kennen Siedlungen aus der Mittelsteinzeit. Teilweise haben die Leute sich niedergelassen. Vor allem an Flüssen, an Gewässern finden wir das öfters, dass die Leute dort eben gesiedelt haben. Und tatsächlich auch hier in Mitteldeutschland finden wir am Grab der Schamanen Hinweise dafür, dass die Leute durchaus sesshaft werden konnten. Also im Grab der Schamanen haben wir Hinweise dafür gefunden, dass das eben ein verstärkter Grabbau war. Also der wurde mit Hölzern ausgekleidet. Da ist, der ist verputzt worden, ganz, ganz fein. Das heißt für uns, dass die Leute das nicht zum ersten Mal gemacht haben, dass die eben Sachen verstärkt haben, Sachen gebaut haben, Strukturen gebaut haben und verputzt haben, sondern die Menschen der Mittelsteinzeit scheinen darin Erfahrung gehabt zu haben. Man muss also überlegen, ob man nicht doch Strukturen aus der Zeit finden kann. Das ist was eben jetzt erst rauskommt, dass man so ein bisschen weg muss von dem Bild des ständig umherziehenden Steinzeitlers, sondern dass die durchaus auch zumindest zeitweise sesshaft gewesen sein können.
Und ist es der erste so sonderbare Fund oder gibt es da vergleichbare Funde?
Also für Mitteldeutschland ist sie, oder auch Mitteleuropa generell, ist sie absolut einzigartig. Das definitiv. Also sie ist das reichste Grab aus der Zeit in Mitteleuropa. Sie ist das einzige Grab, wo wir diese Besonderheiten am Skelett finden. Sie hat eine absolute isolierte Stellung, also sie ist auch nicht Teil eines Gräberfelds oder sowas, sondern sie ist da in Bad Dürrenberg alleine bestattet worden. Insofern absolut einzigartig für diese Gegend. Was wir haben, und das wird in der Ausstellung auch genauer beleuchtet, ist, es gibt zwei Gräber, global gesehen, die mit ihrem vergleichbar sind. Das ist zum einen das Grab von Hillel Sontachtit in Israel. Auch da ist eine Frau bestattet worden, die viele tierische Beigaben hat, wo eine große Gruppe zusammengekommen ist, um viel, viel Arbeit in den Grabbau zu investieren, die körperliche Besonderheiten hat und wo wir davon ausgehen, dass sie vielleicht eine spirituelle Helferin, eine Schamanin war. Und das andere Grab befindet sich in Horn Shelter in Texas in den USA. Da handelt es sich ebenfalls um eine Doppelbestattung, also hier ist ein Mann und ein Kind bestattet worden. Und auch bei dem Mann wird immer wieder in den Raum gestellt, dass er Schamane gewesen sein könnte. Auch hier finden wir diese Vielzahl an tierischen Beigaben. Er hat ein Tätowierset dabei, also auch da wieder Thema Körperbemalung. Und auch er hat körperliche Besonderheiten. Also die drei Gräber lassen sich gut miteinander vergleichen, was den Umfang angeht und so die Details, Krankheitsbild. Ansonsten gibt es mehrere Gräber, wo man immer mal wieder Indizien findet, aber nichts, was so umfangreich ist. Also reich ist das falsche Wort, aber was so viele kleine Details hat, die quasi ein so umfangreiches Bild ergeben.
Und ist es möglich, dass im Laufe der nächsten Jahre noch weitere Erkenntnisse über dieses Grab hinzukommen durch die Archäologie?
Die Archäologie wird natürlich immer besser, so wie die Naturwissenschaften immer besser werden. Das heißt, wenn jetzt im Laufe der Zeit nochmal Analysen entwickelt werden, die noch feiner sind, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass da nochmal Untersuchungen stattfinden. Die Untersuchungen, die jetzt durchgeführt wurden nach 2019, eben im Zuge dieser Nachgrabung, die sind größtenteils abgeschlossen. Da wird momentan auch ein großer Expertenband zugeschrieben, wo eben die ganzen Forscher, die daran gearbeitet haben, ihren abschließenden Bericht einreichen. Also den kann man dann irgendwann kaufen. Der soll demnächst irgendwann mal erscheinen. Das heißt, das Grab insgesamt, so mit allem, was man jetzt eben erforscht hat, das ist dann eigentlich abschließend bewertet. Aber es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man geht doch nochmal ran. Die eine oder andere Frage ist noch nicht geklärt. Möglichkeiten gibt es immer.
Kann man denn sagen, woran die Schamanin am Ende gestorben ist?
Das kann man nicht sagen. Sie hat keine Krankheitsbilder, die man sehen würde, also wo man sagen würde, okay, sie ist irgendwie, hat die eine oder andere Krankheit gehabt, bis eben auf diese verformten Wirbel. Sie ist, soweit wir das sagen können, nicht umgebracht worden. Also es gibt keine Spuren am Skelett, die darauf hindeuten würden, dass sie einen gewaltsamen Tod hatte. Eine Theorie ist, dass die Halsschlagader verwundet wurde, als sie eben den Kopf zur Seite gelegt hat, als sie abgeklemmt wurde. und dann wäre sie innerlich ausgeblutet, aber das ist nur eine These. Sie kann auch krank geworden sein, es kann alles Mögliche passiert sein, also das wissen wir leider nicht.
Dann lass uns jetzt zu der Ausstellung kommen. Wie lange ist die Sonderausstellung noch besuchbar?
Also, wir haben seit letzter Woche erfahren, dass die Ausstellung länger zu sehen sein wird als ursprünglich. Ursprünglich hieß es bis zum 1.11. Jetzt ist die Ausstellung noch geöffnet bis zum 7.2., also bis zum 7. Februar nächsten Jahres, ist die Ausstellung verlängert worden. Und man kann sie also bis nächstes Jahr noch begutachten. Und danach wird die Schamanin wieder an ihren Platz zurück in der Dauerausstellung gebracht. Das heißt, selbst wenn man es nicht zur Sonderausstellung schafft, wo wirklich viele, viele Funde aus dem historischen, schamanistischen Bereich zu sehen sind und aus der Mittelsteinzeit, die sonst überall in Europa verteilt sind, also wirklich mal kollektiv an einem Platz, wird man das auch nicht mehr zu sehen kriegen. Deswegen kann ich es nur empfehlen. Aber selbst wenn man es dahin nicht schafft, kann man zumindest die Schamanin auch danach noch bei uns im Haus begutachten.
Ja, dann vielen Dank, Josephine, für das Interview und für deine Zeit. Wenn ihr selber zur Ausstellung gehen wollt, um neben dem, was ihr gerade gehört habt, noch viel mehr Informationen zu erhalten und es auch vor allem sehen zu können, dann habt ihr da die Möglichkeit, wie bereits angesprochen, noch bis zum 7. Februar 2027, denn die Ausstellung wurde ja verlängert. Die Ausstellung findet im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle statt, welches an der Richard-Wagner-Straße 29 ist. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut da gern vorbei. Es ist eine sehr spannende Ausstellung. Viel Spaß! Des cramponnés, je récupère. Suis-je à la traîne? C'est encore loin le trio de la tête. Suis-je à la traîne? J'en ai qu'à. Je me perds. Je ramène bien les coups de sonnette. Les langues de sang dans le canoë. Je ne disais rien, je remets sec avec l'envie, mais surtout. Je n'ai pas choisi la discipline pour me remettre dans le marché. Je quadrillais les alentours, poussais les bornes, klaxonnais. Suis-je à la traîne? Promis, juré, je te ramène. Suis-je à la traîne? Dès qu'on venait, je récupère. We'll be right back.
intro de basse sur scène. Quand le calamar frit.
C'est lui ton verre.
La voix est pas assez forte devant. Ben, c'est ce qu'on me dit, hein. Moi je suis pas devant. Je finis dans ta rue. Et quand le calamar frit dans la cuisine, ça donne. Si j'aime bien le bruit, c'est l'odeur qui masse. Je ne veux pas de cette nuit. Elle est de trop, elle pousse dehors et m'interdit. Je ne veux pas de cette nuit. Elle est de trop, elle m'a dit faire et m'envahit. Je ne veux pas de cette nuit. Elle est de trop, elle me pousse dehors et m'interdit. Je ne veux pas de cette nuit. Elle est de trop, elle m'indiffère et m'envahit.
Comme un grand froid sans réponse.
comprennent déjà maintenant. Pas demain ni dans 10 ans. La clé est sur la porte. Adresse et lettre mort. Klaxon superflu. Tout d'un coup rien n'est plus sûr. Se dessine le pied du mur. D'où vient la raison? Tournée de fin de nuit. Remplir les cases une à une. Plus banal, c'est difficile. On remballe les artifices. Klaxon superflu. Évidence et certitude. Simuler similitude. Oublier les arrogants. Remplir le carnet d'adresse, ajouter les pointillés, klaxon superflu, déjà vu, déjà reçu. Que t'as prévu. Table rase et on s'en lasse. Il n'a jamais fait si chaud. Un regard, un décalage. C'est tard et ça dérape. En faire toujours un peu plus. C'est bancal, c'est mal foutu. Ça cogite, ça t'arabesque. Klaxon superflu. Tout d'un coup rien n'est plus sûr. Se dessine le pied du mur. D'où vient la raison? Défilant comme c'est la fête qui se prolonge.
devant une page blanche, c'est la mer qui prononce, qui désigne les fins de journée. C'est l'horizon. Comment ça tient? C'est le grison, le Mauricien. Une croisée des chemins, lancée sur les pistes noires, les images. Se voir finir à la plage. Dans ce nouvel hémisphère, réunis sous le soleil, c'est la chaleur qui prolonge, qui s'empare des journées nouveaux. C'est le grison. Le Mauricien, comment dire, comment ça tient? C'est le grison, le Mauricien. Une croisée des chemins. C'est le grison.
Qui vous concerne, s'appelle Ta complicité.
Personne souffle,
Personne se plaint, ça tient la forme. On sympathise, on se promet, on se cache. C'est tout serré, tout le monde a l'air d'apprécier. On déambule, c'est l'euphorie des nuits d'été. Oublie les peines, les pénuries. Ça peut durer des longues nuits. Personne se presse pour déchanter. Pas du champagne, j'embrasse des dames. Et faire la masse pour quelques heures. C'est moi qui tourne à l'extérieur. J'aime les bons vivants d'un côté. J'aime ta complicité.
Croiser apparaît le mot des unions. Restez sourds à la question. Longer les côtes sous le soleil, avec le sourire trouble fait, garder son jeu, c'est joker. User de la ruse, se perdre et se taire, quelques mots d'excuses et regarder la mer.
Mario Sama. s'allonge encore un peu. Entre fils et conquêtes, le temps se raccourcit. Comme un temps à mettre la flèche, comme un temps à passer la frontière. Mario Sandra, Mario Sandra, Mario Sandra.
Avant de passer la frontière, Mario Sandra.